Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der Eurofah, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Wer sind wir? Ich bin Vera Lenz-Käsekamp, Präsidentin der Eurofah, und mit dabei ist...
Ja, hier ist Julia Joachim. Ich bin die Teamleiterin Digitale Lehre und KI an der Eurofah. Und unser heutiger Gast ist unser Kollege Professor Dr. Manuel Geisler. Manuel, stell dich doch am besten selbst mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Manuel Geisler. Ich bin Professor für Elektrotechnik und Informatik an der Eurofah und betreue in dem Kontext zahlreiche Studiengänge von der technischen Informatik über die medizinische Informatik bis hin zu Elektro- und Informationstechnik. Und mich interessieren insbesondere technische Aspekte, wie eben beispielsweise auch generative KI, aber auch gesellschaftliche Aspekte, also insbesondere wie Technologie und Gesellschaft interagieren.
Du hast ja ganz spannende 12 Thesen zur Zukunft von generativer KI formuliert. Wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt damit beschäftigt hast?
Na, als Profs an der Eurofah pflegen wir ein recht großes Netzwerk in die Industrie. Vor allen Dingen auch, um am Puls der Zeit zu bleiben und um sicherzustellen, dass unsere Studiengänge aktuelle Inhalte vermitteln. Und aus diesem Netzwerk habe ich in den vergangenen paar Monaten, so vor allen Dingen seit Herbst 2025, viele Impulse erhalten, die alle in die gleiche Richtung gezeigt haben und die alle damit zu tun hatten, wie generative KI die Arbeitswelt und unser Arbeitsleben verändern. Und all diese Signale waren so konsistent und auch tatsächlich hat es sehr gut meine eigenen Erfahrungen gespiegelt, dass ich das mal ein bisschen systematisieren wollte, und daraus sind dann eben die 12 Thesen zur Zukunft der Arbeit im Zeitalter von generativer KI entstanden.
Diese 12 Thesen, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes packen, aber vielleicht willst du zu Anfang sie einmal kurz nennen, Manuel, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, worum es denn jetzt eigentlich gehen wird.
Sehr gerne. Die erste These ist, dass generative KI kein Werkzeug mehr ist, sondern zu einem Akteur wird. Die zweite These ist, dass Softwareentwicklung ihren Engpasscharakter verliert. Die dritte, dass der Mensch zum Orchestrator wird. Die vierte These ist, Domänenwissen wird zur zentralen Kompetenz. Die fünfte These, Kontextmanagement wird zur Schlüsselressource. Die sechste These, Software wird zur Wegwerfware. Die siebte These, Organisationen sind langsamer als Technologie. Die achte These, Produktivitätssprünge verändern Personalstrukturen. Die neunte These, Hierarchien werden flacher und direkter. Die zehnte These, Unternehmertum wird zur realistischen Option für viele. Die elfte These, Datenqualität verliert ihre exklusive Rolle. Und die 12. These, wir stehen unmittelbar vor einem Kipppunkt.
Und wenn wir jetzt mal so ganz global auf diese 12 Thesen schauen und das einmal zusammennehmen, was ist denn das große Ganze, das du dann auch damit beschreibst?
Genau, also wichtig ist, diese 12 Thesen sind keine einzelnen Beobachtungen, sondern ich habe versucht, einen strukturellen Wandel zu beschreiben. Arbeit verschiebt sich gerade vor allen Dingen von der Ausführung, also von dem, was wir tun, hin zur Koordination von Intelligenz. Oder anders gesagt, wir erleben gerade nicht einfach nur eine Automatisierung, sondern wirklich die Externalisierung von kognitiver Arbeit. Und der treibende Faktor hinter all dem ist generative KI, beziehungsweise insbesondere die Agentifizierung von generativer KI.
Für die Hörer, die das jetzt vielleicht nicht ganz einordnen können, kannst du kurz erklären, was Agentisierung überhaupt ist?
Ja, gerne. Also mit generativen KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT oder Claude haben sicherlich die meisten von uns schon den einen oder anderen Kontakt gehabt. Die Chatbots, mit denen wir interagieren und von denen wir im Wesentlichen Wissen abfragen oder eben die wir ins kreative Schreiben reinbringen. Agentifizierte generative KI ist dann ein kleiner Twist des Ganzen, nämlich lässt man in solchen Umständen die generative KI relativ autonom handeln. Und zwar natürlich autonom nur in dem Bereich, den man erlaubt. Aber zum Beispiel kann man auf seinem Computer einen generativen KI-Agenten einrichten und dem sagen, antworte mir mal automatisiert auf alle E-Mails mit Absender XYZ und schreibe vorgefertigte, intelligente Antworten da jeweils drauf. Das heißt, ein KI-Agent kann Aufgaben übernehmen, die in den allermeisten Fällen eben auch von Menschen übernommen werden kann.
Ja, eine deiner zentralen Thesen ist ja auch, dass generative KI kein Werkzeug mehr ist, sondern ein Akteur. Das greift ja im Grunde genau diesen Aspekt auf. Und das ist ja ein ziemlich grundlegender Perspektivenwechsel. Was genau verändert sich dadurch aus deiner Sicht für uns?
Genau, lass uns da vielleicht mal mit einem Gegensatz starten. Also generative KI ist ja letztlich ein Tool. Und auch letztlich ein Tool wie so vieles andere auch. Ja, wie eine Tastatur oder was auch immer ich hier gerade vor mir habe. Eine Maus, ein Bildschirm. Aber klassische Tools, klassische Werkzeuge sind deterministisch beziehungsweise passiv. Deterministisch heißt hier, ihr Verhalten ist komplett vorhersehbar. Und sie machen jedes Mal genau das, was wir von ihnen erwarten. Ja, wir schlagen mit einem Hammer irgendwo drauf. Und was das Resultat davon ist eigentlich ziemlich vorhersehbar und klar. Generative KI ist fundamental ein bisschen anders, denn sie sind nicht deterministisch oder generative KI-Systeme sind nicht deterministisch, sondern probabilistisch. Das heißt, es ist nicht exakt vorhersehbar, nur wie eine Antwort von einem KI-Bot aussieht. Man gibt den gleichen Prompt fünfmal rein und bekommt fünfmal leicht unterschiedliche Antworten. Außerdem kann jetzt generative KI, vor allen Dingen auch durch die Agentisierung, eigenständig arbeiten und ist im Prinzip dialogfähig. Das heißt, es ist ja eine schon durch den Kontext, in dem wir mit generativer KI interagieren, ist diese Dialogfähigkeit ja eigentlich schon, liegt auf dem Tisch. Und um es vielleicht auf einen Punkt zu bringen, ein Hammer kennt keine Handlungsspielräume. Ein LLM allerdings schon innerhalb seines Möglichkeitsraumes. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Werkzeugen, wenn wir mit generativer KI arbeiten. Zumindest arbeiten wir nicht nur mit Werkzeugen, sondern mit Systemen, die selbst Beiträge leisten können. Und da drin liegt der fundamentale Unterschied.
Das war jetzt mal auch der Blick auf die These Nummer 1. Und jetzt können wir ja mal weitergehen und auch mal auf These 2 und 3 blicken. Du beschreibst ja hier auch, dass der Engpass nicht mehr in der Umsetzung liegt, sondern sich ja auch die Rolle des Menschen ganz stark verändert. Also wir gehen weg vom Machen und bewegen uns hin zum Steuern. Und ja, wo führt uns denn deiner Meinung nach diese Entwicklung überhaupt hin?
Genau, dieser Engpass, den du gerade aufgegriffen hast, der verschiebt sich von der Umsetzungskapazität eher hin zur Entscheidungs- und Steuerungskompetenz. Das heißt, früher hat man gefragt, kann ich das bauen? Und heute ist die angemessene Frage vielleicht eher, was sollte ich überhaupt bauen und wie orchestriere ich das Ganze? Und in unserem täglichen Handeln, in unserer täglichen Arbeit bewegen wir uns jetzt mal als Sinnbild eher weg vom Handwerker und mehr hin zur Dirigentin. Das heißt, wir orchestrieren so ist eine sehr plausible These für die Zukunft. In Zukunft werden wir ein System von KI-Agenten dirigieren, die einen großen Teil der Arbeit letztlich für uns übernehmen. Und man kann da eine interessante Parallele ziehen zum Internet und vor allen Dingen auch zu Wikipedia als einen Repräsentanten des Internets. Das Internet hat nämlich das Wissen kommodifiziert, während jetzt durch generative KI die Execution, also die Ausführung oder die praktische Arbeit, wenn man so möchte, kommodifiziert wird. Und dadurch entsteht die Differenzierung jetzt über Problemformulierung und Systemsteuerung und eben nicht mehr unbedingt darin, in einem bestimmten Aspekt der Arbeit besonders gut zu sein.
Ja, und ganz wichtig, du formulierst ja in deiner einen These, dass eben gerade die Softwareentwicklung diesen Engpasscharakter verliert, aber das Thema betrifft ja nicht nur die Softwareentwicklung. Also das gibt ja auch andere Bereiche, in denen dieser Wandel besonders stark wird. Wo siehst du das vor allem und wo ist das vielleicht doch nicht ganz so ein großes Thema?
Ich würde sagen, überall dort, wo Wissen bisher produziert wurde, verschiebt sich die Arbeit hin zur Strukturierung und Bewertung von Output. Und mit Wissen produzieren ja, meine ich sowas wie kreative Texte schreiben, aber ich meine auch Softwareentwicklung, die du gerade auch schon aufgegriffen hast. Und genau, es gibt eine ganze Menge Beispiele von Branchen, in denen das gerade greift. Zum Beispiel Marketing, wo Content-Produktion extrem einfach und sehr, sehr kostengünstig wird, wenn es von KI-Agenten getan wird. Das heißt, hier kann man sich mehr auf Kampagnenarchitektur zum Beispiel beziehen und damit aktiv arbeiten. Oder im Rechtswesen muss man sich vielleicht auch weniger damit beschäftigen, einzelne Texte zu feilen und mehr den Fokus auf die Argumentationsstrategie legen. Oder auch in unserer Domäne, in der Bildung, geht es vielleicht weniger darum, Wissen aufzuschreiben und mehr darum, dass wir darüber nachdenken, wie man ganze Lernprozesse designen kann. Und nach der Frage, wo das Ganze vielleicht weniger relevant ist, überall dort, wo Entscheidungen unmittelbar physische Konsequenzen haben oder stark reguliert sind, wird diese Entwicklung langsamer sein, würde ich sagen. Und eine regulierte Industrien wären hier zum Beispiel Medizin oder Luftfahrt. Da stehen eben teilweise Gesetze wie der EU AI Act einem sehr breiten Ausrollen von generativer KI entgegen. Oder eben Aspekte, wo es eine hohe Haftung gibt oder eine, nennen wir es mal, physische Kopplung gibt, bei der kritischen Infrastruktur zum Beispiel. Also eine Brücke möchte ich nicht von einem KI-Agenten designt haben, sondern lieber von extrem fähigen Ingenieurinnen und Ingenieuren.
Dann blicken wir doch auch nochmal auf die nächsten Thesen, zum Beispiel Nummer 4 und Nummer 5. Da betonst du, dass Domänenwissen und Kontextmanagement immer wichtiger werden. Und warum genau verschiebt sich denn deiner Meinung nach der Fokus so stark in diese Richtung? Und was heißt das denn genau konkret auch für Kompetenzen an sich?
Genau, also vielleicht an der Stelle wichtig, mit Domänenwissen meine ich jetzt nicht unbedingt das Faktenwissen, um zum Beispiel den Energiesektor oder ums Marketing oder in was für einer Domäne wir auch immer uns bewegen, sondern mit Domänenwissen meine ich an dieser Stelle die Relevanzbewertung von Lösungen, die Kontextualisierung von Lösungen von unserer Arbeit oder auch von Zieldefinitionen. Ja, auch eine Marketingkampagne zum Beispiel verfolgt ja immer ein bestimmtes Ziel, genauso wie der Entwurf von bestimmten Softwarelösungen. Es geht dabei ja immer darum, dass wir konkrete Probleme lösen und bestimmte Ziele erreichen. Das Kontextmanagement wiederum ist ein etwas anderer Aspekt. Das ist bestimmt auch was, was ihr aus der Alltagspraxis kennt, wenn ihr mit generativer KI arbeitet. Wenn so ein Chatverlauf mit zum Beispiel ChatGPT sehr, sehr lang wird, merkt ihr, es wird zum einen deutlich langsamer bis Antworten kommen und andererseits nimmt auch die Qualität der Antworten ab. Und das liegt daran, dass beispielsweise ChatGPT immer versucht, seine Antworten im Rahmen des Kontextes, den ihr mit dem Gespräch gesetzt habt, zu lösen. Und wenn das Gespräch immer länger und länger wird, wird der Kontext immer länger und länger und jetzt einmal sehr plastisch ausgedrückt, irgendwann explodiert das Gedächtnis von einem generativen KI-Bot. Ja, genauso passiert das natürlich nicht, aber es stößt auf jeden Fall an seine Grenzen und ist irgendwann nicht mehr in der Lage, genau zu verstehen, was sind eigentlich die relevanten Informationen, die ich zum Beantworten der Frage benötige oder zum Erreichen meines Ziels. Das heißt, eine sehr wichtige Kompetenz, auch schon jetzt, aber nochmal umso mehr in der Zukunft, ist es, dass wir generativen KI-Systemen genau den richtigen Kontext mitgeben, damit eben die generative KI gute Antworten liefert. Das ist eine Sache, die wir im Software-Design, also was dort bereits eine Brot- und Butter-Kompetenz ist, die man wirklich einfach braucht, um gute Lösungen zu entwerfen. Aber es ist eine Sache, die im Prinzip auch wir alle schon kennen, wenn wir eben hinreichend lange Chatverläufe mit zum Beispiel ChatGPT haben.
Ja, und wenn das jetzt so die entscheidenden Fähigkeiten werden, was passiert dann mit dem klassischen Fach- oder Methodenwissen? Wird das weniger relevant oder verändern sich da oder verschieben sich Dinge da einfach nur? Wie schätzt du das so ein?
Ja, das ist eine super spannende Frage und in meinen Augen stehen wir hier vor einem spannenden Widerspruch, den ich würde sagen, nur beleuchten kann und leider nicht aufklären kann. Denn einerseits ist es sicherlich so, je besser die Systeme, also die KI-Systeme werden, desto entscheidender wird das Problemverständnis, mit dem man eben nur in die Gespräche mit generativer KI geht, um die entsprechenden Probleme zu lösen. Und desto weniger wichtig werden vielleicht einzelne Fakten, nur weil die eben eh bereits Teil des Kontextes der generativen KI sind. Auf der anderen Seite, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit der Brücke von vorhin, möchte ich natürlich trotzdem, dass eine Brücke von Leuten gebaut wird, die über ein hinreichend hohes, klassisches Fach- und Methodenwissen verfügen und eben nicht von Leuten, die die Brücke zur Hälfte gepromptet haben, sinngemäß. Das heißt, ich sehe in absehbarer Zeit ist auf jeden Fall weiterhin das Fach- und Methodenwissen sehr relevant bleibt. Wobei ich mir aber, und das hast du auch schon in der Frage angerissen, ich mir vorstellen kann, dass sich der Fokus dabei ein bisschen verschiebt.
Eine These steht ja für sich, das ist Nummer 6. Du sagst ja, Software wird zunehmend zur Wegwerfware und das klingt natürlich auch erstmal radikal. Was sind denn die Konsequenzen davon, wenn wir anfangen, genau so zu denken?
Genau, das war die These, die mir als Softwareentwickler auch mit am meisten das Herz bluten ließ. Aber ich sehe es leider so kommen. Und was ich damit meine, ist, dass die Grenzkosten für Softwareentwicklung quasi gegen Null gehen. Ja, also was ich damit meine, wenn wir ein Softwarepaket entworfen haben und dafür entsprechend bereits gestafft sind, also genügend Leute haben, die in der Lage sind, sowas zu entwerfen, dann sind die Kosten, um ein weiteres Softwareprojekt zu entwickeln, quasi null, weil eben der Großteil der Arbeit generiert wird und nicht von Menschen entwickelt wird. Und das heißt, wenn Software jederzeit neu erzeugt werden kann, verliert sie so ein bisschen ihren Status als ein langlebiges Artefakt. Und in der Softwareentwicklung ist es eigentlich so, dass wir natürlich zunächst damit beginnen, eine Lösung zu entwerfen. Und dann geht sie in einen Bereich über, den man DevOps nennt, wo die Lösung gleichzeitig betrieben wird, aber auch weiterentwickelt wird. Jetzt ist aber die Sache, der Betrieb ist auf jeden Fall eine Sache, die Geld kostet. Und wenn wir Software extrem einfach entwerfen können, warum entwerfen wir dann die Softwarelösung nicht einfach alle paar Monate nochmal neu? Anstelle davon, dass man sie betreibt, kann man sie auch einfach in regelmäßigen Abständen neu entwickeln und dabei auch die neuesten Einflüsse aus zum Beispiel Cybersecurity oder Coding-Praktiken mitnehmen, um dafür zu sorgen, dass die Lösungen extrem robust sind. Und dadurch verschiebt sich der Fokus ein bisschen in der Softwareentwicklung. Nebenbei gemerkt, das versuche ich auch in meinem Studiengang Künstliche Intelligenz und Software Engineering zu verankern. Der Fokus verschiebt sich ein bisschen weniger oder verschiebt sich weg vom reinen Coden, wobei ein Verständnis davon, wie man programmiert, weiterhin sehr wichtig ist in meinen Augen. Und eher hin dazu zu verstehen, wie Softwarearchitektur funktioniert, wie Schnittstellen aufgebaut sind und wie man sie bedient. Und um es in einem knackigen Satz zusammenzufassen, würde ich sagen, die Halbwertszeit von Software droht drastisch zu sinken. Das heißt, wenn eine Software in der Vergangenheit, ich sag mal, vielleicht einen Lebenszyklus von 3 Jahren hatte, ist es in ein paar wenigen Jahren unnötig, eine Software so lange am Stück laufen zu lassen, wenn man eben in sehr, sehr kurzer Zeit mit wenig Aufwand eine neue, bessere erzeugen kann.
Ja, also das heißt, da ist eine riesige Beschleunigung im Gange und dann hast du ja als nächste These, die Organisationen sind langsamer als die Technologie, also die kommen nicht hinterher. Also wir haben enorme Produktivitätssprünge, wir haben veränderte Strukturen und eben tatsächlich eine Welt, in der das aber noch nicht so richtig abgebildet werden kann. Wo siehst du da die größten Spannungsfelder?
Die Spannungsfelder sehe ich vor allen Dingen zwischen Produktivität einerseits und Strukturfähigkeit von Organisationen andererseits oder anders ausgedrückt von Geschwindigkeit einerseits und Governance auf der anderen Seite. Also wir können uns wahnsinnig schnell bewegen, verlieren dabei nur unter Umständen Governance-Aspekte aus dem Blickwinkel, was ärgerlich wäre. Und der Hintergrund dafür ist, dass sich die Technologie letztlich exponentiell entwickelt und ich würde sagen, das ist wieder vor allen Dingen seit Herbst 2025 sehr offensichtlich. Seitdem ist im Prinzip die agentische KI wirklich durch die Decke gegangen und bekommt immer mehr und immer mehr Fähigkeiten und ist immer besser in der Lage, Aufgaben zuverlässig zu erledigen. Während sich also Technologie exponentiell entwickeln sich Organisationen eher linear. Das Problem ist, wenn sich eine Organisation zu schnell entwickelt, kann sie brechen. Deswegen sind Organisationen da typischerweise eben langsamer, als es die Technologie ist. Das heißt, die größte Reibung entsteht hier dann nicht zwischen Mensch und Maschine, denn ja, es gibt immer genug Leute, die sehr technologie- und zukunftsoffen sind und Early Adopter sind und eben auf den Zug der generativen KI aufspringen beispielsweise, sondern ich sehe die große Reibung tatsächlich zwischen Technologie und Organisationen. Und es ist zu befürchten, dass es eine ganze Reihe von Organisationen, also beispielsweise Unternehmen gibt, die einfach ja, mit der Geschwindigkeit nicht werden mithalten können.
Und das spricht ja eher dafür, dass das tatsächlich durch diesen Wandel, durch diese Disruption der Produktivität und der Strukturen eher als auch Bedrohung wahrgenommen wird. Aber siehst du denn auch neue Chancen?
Ja, also lass mich vielleicht kurz anerkennen, dass es auch Bedrohungen und Risiken gibt. Also ich glaube, viele Leute haben zu Recht ein wenig Befürchtungen um ihre Jobsicherheit, wenn vor allen Dingen auch generative KI-Systeme in der Lage wären, ihren Job zumindest zum Teil zu erfüllen. Also das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall anerkennen möchte. Gleichermaßen gibt generative KI Menschen und Organisationen aber auch einen enorm riesigen Handlungsspielraum, nämlich eben die Geschwindigkeit, die ich gerade eben angesprochen habe, auch wirklich auszuspielen. Das heißt, die Bedrohung entsteht weniger durch die Technologie selber, sondern eher durch die mangelnde Anpassung an sie.
Manuel, deine These 9 lautet, dass Hierarchien flacher und direkter werden. Was bedeutet das denn ganz konkret im Zeitalter von generativer KI?
Also durch die unmittelbare Umsetzbarkeit von Ideen verkürzten sich letztlich Entscheidungs- und Kommunikationswege. Und dadurch verlieren so Zwischenebenen ein bisschen an Bedeutung. Und das war jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen lasse ich das vielleicht ein bisschen konkreter machen. Die These war tatsächlich das Resultat von einem sehr spannenden Gespräch mit einem Bereichsleiter eines großen deutschen Konzerns, der erzählt hat, dass sie bei sich im Konzern generative KI-Tools, in dem Fall Claude, ziemlich in die breite Anwendung finden lassen und Mitarbeitende eben dazu angehalten sind, diese Tools auch tatsächlich zu benutzen. Das führt zum Beispiel dazu, dass der CTO einzelne Lösungen selber vibe-codet und sie dann vorstellt und sie auf den in den Prozess bringt, dass es operationalisiert wird. Aber gleichermaßen für vielleicht komplexere Anfragen kann der CTO direkt auf entsprechende Bereichsleiter zugehen und sagen, hey, kannst du mir einmal kurz diese und jene Daten zusammensuchen, die brauche ich für meinen Report oder sowas. Und dann muss es der Bereichsleiter nicht mehr weiter delegieren, sondern kann es eben von einem generativen KI-Agenten selber durchführen lassen. Das heißt, im Prinzip werden die Hierarchien flacher dadurch, dass man den Eindruck gewinnt, dass die unterste Hierarchieebene stärker und stärker an Bedeutung verliert.
Eine weitere These von dir ist ja, dass Unternehmertum für viel mehr Menschen realistisch wird. Also eben diese ganzen technologischen Sprünge. Was macht das möglich und wo liegen da vielleicht auch Grenzen bei dieser Entwicklung?
Genau, das, was im Prinzip eine neue Welle an Unternehmertum wirklich möglich und sehr einfach macht, ist, dass die Eintrittsbarrieren für Wertschöpfung dramatisch sinken und noch weiter sinken werden mit Hilfe von generativer KI. Also gerade für Technologie-Startups ist es fast schon ein Klischee, aber auch nicht ganz unwahr, dass eben im Kern eine softwarebasierte Lösung steht, die eben in der Lage ist, irgendwas zu tun. Ja, sei es Uber oder Tinder oder sonst irgendwas. Im Zentrum von diesen Technologien, von diesen Unternehmen steht eben eine Softwarelösung. Und so etwas selbst zu entwickeln, zu entwerfen, wird eben extrem einfach und schnell. Als Running Gag beispielsweise hat der YouTuber Fireship versucht, mit jeder neuen Iteration von generativen KI-Systemen einen Tinder für Pferde zu entwickeln, was zu fantastischen Ergebnissen geführt. Und genau, man sieht eben, die zum einen wird die Umsetzung von dem Horse-Tinder immer schneller und schneller, aber auch qualitativ immer besser und besser. Also ich würde mein Pferd noch nicht anmelden, dafür würde ich dieser Plattform nicht genug vertrauen, tatsächlich. Und ich habe auch kein Pferd nebenbei gemerkt. Aber hätte ich eins, würde ich es nicht tun. Aber genau, man merkt eben, die Wertschöpfung, also das Erstellen von so einer Applikation, wird extrem einfach, weil ja die Eintrittsbarrieren dank generativer KI gerade im Programmieren eben so gering sind. Die Limitationen liegen genau da, wo sie bei Unternehmertum eigentlich auch schon immer gelegen haben. Und das sind die Distribution bzw. der Vertrieb und das Vertrauen. Das Vertrauen hatte ich ja gerade schon angesprochen. Aber ich sag mal, technologisch wäre es für uns wahrscheinlich relativ einfach möglich, innerhalb von 2-3 Monaten oder sowas eine Hochschule zu gründen und genau den ganzen Content dafür zu erstellen, wenn man so möchte. Also rein von der Content-Perspektive, von der Governance-Seite wäre das dankenswerterweise nicht möglich. Allerdings hätten wir natürlich keine Kunden. Also sprich, der Vertrieb und das Vertrauen in diese Hochschule wäre erstmal nicht da. Das heißt, jeder kann heute bauen, aber nicht jeder kann Aufmerksamkeit oder Vertrauen gewinnen. Und da drin liegen eben einerseits Stärke und andererseits auch die Limitation der Entwicklung.
Ja, und du sagst auch in einer These, dass Datenqualität ihre exklusive Rolle verliert. Das widerspricht ja eigentlich vielen bisherigen Annahmen, weil wir ja in den letzten Monaten immer wieder gehört haben, viele KI-Projekte scheitern an der mangelnden Datenqualität in Unternehmen. Also wie ist deine These da gemeint und wie kommt es dazu? Was verändert sich dadurch in der Praxis?
Genau, die These erfordert, glaube ich, noch ein bisschen Erklärung. Es geht mir um strukturierte Daten vor allen Dingen. Und ich behaupte, dass strukturierte Daten unwichtiger werden. Also in der IT gibt es zum Beispiel die Begriffe von einem Data Warehouse oder von einem Data Lake, bei denen die Daten eines Unternehmens eben auf eine sehr strukturierte und einfach zugängliche Art und Weise abgelegt werden. Und genau solche Systeme werden heute noch gebaut und sind auch weiterhin sehr, sehr wichtig für viele Unternehmen. Die große Änderung, die ansteht, ist allerdings, dass sich generative KI-Agenten die Daten, die sie benötigen, eigentlich eigenständig holen können. Das heißt, wenn wir vorher über strukturierte Daten gesprochen haben und Data Warehouses und Data Lakes, würde ich sagen, ein KI-Agent kann auch in einem Datensumpf arbeiten. Ja? Man schickt ihn einfach los und sagt, hey, such mir mal die relevanten Daten und KPIs für meine Fragestellung raus. Und genau, macht das für die Zeiträume 2006 bis heute. Und dann wandert die generative KI eigenständig los, sucht sich die Daten zusammen, transformiert sie entsprechend und zeigt dir dann eine individualisierte Auswertung des Ganzen. Und genau dafür wäre dann eben kein Data Warehouse, kein Data Lake notwendig, die ja sehr aufwendig sind es ist sehr aufwendig, diese Elemente zu erzeugen und sie kosten sehr viel. Sondern die generativen KI-Agenten können sich eben in unstrukturierten Datenmengen bewegen und sich selber mehr oder weniger einen Reim daraus bilden, wie die Daten miteinander zu vernetzen sind. Das heißt, für viele Anwendungsfälle verlieren strukturierte Daten ihre Exklusivität, weil Agenten zunehmend in der Lage sind, auch unstrukturierte Daten zu erschließen.
Das hört sich vor dem Hintergrund meiner KI-Projekte, die ich betreue, sehr, sehr attraktiv an, muss ich sagen. Also ich hoffe sehr, dass das eintritt.
In deiner letzten These, also These Nummer 12, sagst du, dass wir unmittelbar vor einem Kipppunkt stehen. Was lässt dich denn glauben, dass wir so kurz davor stehen und woran können wir das überhaupt erkennen, dass es jetzt auch erreicht ist und dass uns das unmittelbar bevorsteht?
Ja, das war ein sehr tiefer Blick in die Glaskugel und ich muss auch sofort sagen, dass wenn man sich gerade auf einen Kipppunkt hinzubewegt, ist es sehr, sehr schwierig, das zu identifizieren. Aber ich habe zwei Marker identifiziert, die sehr stark in die Richtung deuten, dass dieser Kipppunkt bald bevorsteht. Also um mich mal auf irgendwas festzunageln in den 12 Monaten oder sowas, in den nächsten 12 Monaten oder sowas. Und diese möglichen Marker sind dass wir massive Produktivitätssprünge in mehreren Branchen gleichzeitig sehen. Und das Entscheidende dabei ist nicht, dass es Produktivitätssprünge sind, sondern dass sie durch denselben Mechanismus enabled werden. Und das ist die Generierung, Variation oder erste Strukturierung von Output, dass davon die Kosten so stark sinken. Das wird sehr, sehr billig. Und das sehen wir bereits in vielen Branchen, in vielen Industrien, über die wir vorhin schon gesprochen haben, aber eben zum Beispiel in der Softwareentwicklung, im Marketing, in der Medienproduktion, aber auch in der Forschung. Ja, also wenn man möchte, kann man Paper am laufenden Band von generativer KI schreiben lassen. Das sehen Journals zu Recht sehr ungerne. Aber es ist eben durchaus möglich. Produktentwicklung, Kundenservice, Bildung, all das sind Bereiche, in denen ja die Generierung und erste Strukturierung von Output erstens sehr, sehr wichtig sind für die Arbeit und wo sie eben dank generativer KI extrem günstig werden. Und der zweite Marker, den ich sehe, ist, dass autonome Agentensysteme den Arbeitsalltag immer mehr und immer mehr erreichen und wir in sehr absehbarer Zeit Agentensysteme standardmäßig auf in unseren Workstations, in unseren Laptops, in unseren Desktop-PCs integriert haben werden, die eben in der Lage sein werden, alle möglichen Aufgaben mehr oder weniger selbstständig zu übernehmen. Und um es vielleicht pointiert auf den Punkt zu bringen, ein Kipppunkt ist erreicht, wenn wir aufhören, über KI als Technologie zu sprechen und anfangen, sie als selbstverständlichen Teil von Arbeit zu betrachten. Und ich glaube, dem nähern wir uns in einer wirklich rasanten Geschwindigkeit.
Wir haben jetzt ganz viel über deine verschiedenen Thesen gesprochen, also tatsächlich darüber, dass generative KI kein Werkzeug mehr ist, sondern ein Akteur, dass Softwareentwicklung ihren Engpasscharakter verliert oder dass der Mensch zum Orchestrator wird, beziehungsweise Domänenwissen zur zentralen Kompetenz wird, aber auch das Thema Kontextmanagement als Schlüsselressource angesehen werden sollte und sogar auch die steile These von dir, dass Software zur Wegwerfware wird und dass wir als Organisationen langsamer als die Technologie sind, das wiederum Auswirkungen hat auf unsere Personalstrukturen und dass damit auch Hierarchien flacher und direkter werden. Das heißt aber auch im nächsten Schritt, dass vielleicht Unternehmertum eine realistische Option für viele wird und dass aber auch Datenqualität nicht mehr exklusiv sein wird und diesen Kipppunkt, den du gerade zuletzt beschrieben hast, uns ja auch unmittelbar bevorsteht. Das sind 12 einzelne, total spannende Thesen und ich danke dir, lieber Manuel, dass du das aus deiner Perspektive heute auch einmal mit uns geteilt hast. Und ich freue mich darauf, dass wir auch in Zukunft einerseits über deine Forschungsthemen und Ideen zusammenarbeiten, aber auch zusammen in unserem KI und Digital Innovation Hub die bestimmten Dinge auch nochmal miteinander besprechen können und sage herzlichen Dank dafür.
Es war mir wirklich eine Freude und vielleicht können wir die Thesen ja noch in die Shownotes packen.
Ja, und an die Hörerinnen und Hörer. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns, empfehlt uns weiter und schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch.